Willkommen bei Mit Milch und Zucker,
wo wir mit Menschen Kaffee trinken,
damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wieder die Brenda. Hallo!
Hallo!
In den Zoom-Fenstern unter uns, wir haben nämlich heute wieder zwei Gästinnen, ist einmal die Michaela. Hallo!
Hallo!
Und einmal die Maria. Hallo!
Hi!
Unsere Brillenquote ist heute 3 zu 1. Also sobald die Brenda beim Augenarzt ist, wird sie wahrscheinlich bei 100% sein. Also, aber das ist mir positiv aufgefallen.
Wenn die Folge rausgekommen sein wird,
warst du ist schon vielleicht schon.
Ja, dann wird sie vielleicht schon.
Nur ist, kurzer Sidestep, weil wir auch vorher darüber geredet haben, also die Brenda und ich. Aber abgesehen davon, dass ihr beide Brillenträgerinnen seid, stelle ich euch noch kurz vor, damit die Leute auch wissen, wer ihr seid und mit wem sie es heute zu tun haben. Michaela, ich fange mit dir an. Du warst nämlich schon insgesamt 3-mal bei uns zu Gast, mehr oder weniger. Du warst einmal 2020 bei uns, da haben wir über das Leben als Schauspielerin während der Pandemie gesprochen, dann 2023 über Kunsträume schaffen, worum es vielleicht heute auch so ein bisschen gehen wird, und dann hast du noch ein Weihnachtsgedicht beigesteuert im Jahr 2021 für unsere Weihnachtsfolge. Das Gedicht hieß Eine Umarmung. Also insgesamt bist du jetzt heute schon zum 4. Mal bei uns zu hören.
Du ja, und bei eurer ja? Hochzeitswunschfolge.
Ja, da warst du auch. Das war auch sehr schön. Du bist, wenn du gerade nicht bei uns zu Gast bist, bist du Künstlerin, Schauspielerin, Poetin, Küchentänzerin und Autorin. Ja. Dein letztes Programm hieß Wetterleuchten, mit dem warst du unterwegs. Von Pellendorf bis München in verschiedenen, hast du verschiedene Stops gemacht. Und wir beide kennen uns vom Theater in Schwechat und sind auch noch eingespeichert als Michaela Nestreu und Christiane Nestreu in unseren Handys.
Genau. Und wie jedes Mal sage ich an der Stelle, ist es wirklich in Schwechat?
Frage aller muss sagen, ist es Schwechat, ist es Rannersdorf? Maria, du kennst die Michaela auch schon von ganz lange her. Ihr wart nämlich gemeinsam auf der Schauspielschule, denn auch du bist ausgebildete Schauspielerin und ausgebildete Sprecherin. Und vielleicht denkt sich irgendjemand, der das hört, die Stimme kenne ich, weil man kennt dich, man hat zumindest deine Stimme vielleicht schon mal in ein paar Werbespots gehört.
Ja, im besten Fall.
Ja, also wer sie erkennt, lasst uns einen Kommentar da. Würde mich interessieren. Ihr macht jetzt eine gemeinsame Sache, deswegen seid ihr auch gemeinsam bei uns zu Gast. Und was das ist und warum ihr bei uns zu Gast seid heute, das erklärt jetzt die Brenda.
Als Thema haben wir uns überlegt, warten oder selber machen. Wie schreibt und produziert man ein Theaterstück? Als kreativer Mensch steht man oft vor der Frage, kommt da noch was? Egal, ob man auf die neue Rolle, ein Engagement oder eine neue zündende Idee wartet, um dann endlich weitermachen zu können. Ihr habt euch zusammengetan, ein eigenes Stück geschrieben und produziert und werdet damit ab Juli auf der Bühne stehen. Dann ist eine Tragikomödie über das Leben, den Sinn des Lebens und darüber, was passiert, wenn alles an einem vorbeizieht. Wir möchten heute mit euch darüber sprechen, was erwartet uns bei eurem Stück, was hat euch zu dem Stück inspiriert und was hofft ihr, dass euer Publikum mitnehmen kann? Wir fangen aber wie immer an mit den Questions to go, abwechselnd, und der Christiane stellt die erste.
Erste Frage an die Michaela. Hotel oder Zelt?
Hotel.
Maria, reden oder zuhören?
Spannende Frage. Ich höre sehr gern zu. Ich rede auch sehr, ich würde sagen 50-50.
Michaela, welchen Ort wolltest du schon immer besuchen?
Okay. Ägypten. Ich war noch nie in Ägypten.
Maria, was ist der beste Geruch?
Der Bauch von meinem Hund. Der riecht so gut.
Michaela, mit wem möchtest du auf einer einsamen Insel gestrandet sein?
Mit jemandem, der sehr gut ist im Überlebenssinn haben. Also irgendwer, der so Survival-Skills hat, weil ich habe sie nicht.
Maria, wenn du ein Warnschild hättest, was würde draufstehen?
Oh, wow. große Klappe, weicher Kern. Oder das gets attached very easily.
Die letzten beiden Fragen gehen an euch beide. Die erste wäre, Danke sagen möchte ich.
Jetzt gerade hier heute der Maria, dass sie so eine tolle Freundin und Kollegin ist und so eine Inspiration.
Na, ich wollte auch sagen, der Michaela, einfach für das Ganze, für diese ganze Reise, die wir miteinander machen und wo wir gerade sind und wie sie weitergeht und dass es einfach extrem schön ist und so viel Spaß macht.
Und die letzte Frage, die an euch beide geht, ist, wie trinkt ihr euren Kaffee? Bei der Michaela sollten wir es wissen. Ich glaube, ja. Ich weiß es noch.
Ja, ich trinke ihn grundsätzlich schwarz, außer ich bin fancy und gehe irgendwo hin, dann gibt es Milchschaum, Hafermilchschaum.
Ich darf, also zurzeit trinke ich kein Koffein, aber ich liebe Kaffee. Also trinke ich ihn koffeinfrei mit ganz viel Milchschaum, immer laktosefreie Milch und Kaffee und ab und gern auch so Karamellsirup.
Ich musste jetzt noch kurz was erzählen dazu, wie ich, nachdem ich das letzte Mal bei euch war, war ich wo eingeladen und da haben sie mich gefragt, ob ich einen Kaffee möchte und ich habe dann gesagt, ah, ja, ich aber nur schwarz und sie so, ich habe auch Hafermilch, ich habe den Podcast gehört und das wollte ich euch erzählen und das fand ich urtoll.
Oh, das ist ja. Nett. Damit werden wir mit den Questions to go fertig und ich stelle euch gleich die erste große Milch- und Zuckerfrage, damit wir endlich zum Thema kommen. Die da lautet, was ist oder war denn der beste Kaffee, den ihr getrunken habt? Weil da kommt es ja eigentlich nicht wirklich darauf an, wie er geschmeckt hat, sondern mit wem man den getrunken hat. Und gerade wenn man irgendwie gemeinsam bei einem Projekt zusammenarbeitet, trinkt man sehr viel Kaffee oder sonstige Getränke zusammen. Was war das für euch?
Ich weiß es zufällig schon. Es hat auch was mit Theater zu tun. Und ich habe ihn sogar auch mit der Michaela getrunken, weil ich habe ihn öfters getrunken. Ich habe vor 2,5 Jahren in Sommerhausen in Deutschland gespielt und nebenbei, weil ich so viel Freizeit hatte, in einem Café dann zu arbeiten begonnen, weil ich mir dachte, hey, am Abend spielen, untertags in so einem ganz süßen kleinen Café arbeiten, wo es so ganz große Cappuccino-Tassen gab, die urschön waren. Und dann haben wir uns, haben wir so den perfekten, wie heißt das, irgend so ein Streuselkuchen war es und so ein ganz großer Cappuccino mit viel Milchschaum. Und den draußen in der Sonne trinken, das war so, finde ich, das Highlight in dem Café. Würde ich allen empfehlen, das heißt Lenis Café in Sommerhausen. Ist extrem schön und die Michaela und ich haben dort auch Kaffee getrunken.
Mir ist jetzt als erstes eingefallen, wie ich in Irland war im Jänner, habe ich mal uroft am Nachmittag, also ich war zum Schreiben in Irland und war ganz allein in einem Haus und habe dann oft geschaut, dass ich halt Nachmittag Ausflüge mache oder in ein Kaffeehaus gehe und da gab es dieses eine Café, was so süß war und dort bin ich dann immer gesessen mit meinem Buch und an das habe ich jetzt gleich gedacht, weil das irgendwie so schön war und rund um mich haben alle Menschen irisches Englisch geredet und das war einfach ganz toll. Ich bin mir so vorkommen, so, das ist der Traum von jeder Autorin, ja, Schriftstellerin.
Stories erinnern aus Irland, da habe ich mir gedacht, that's the dream.
Da wollte ich jetzt gleich ein bisschen einhaken. Und zwar, ihr habt jetzt beide eine Geschichte erzählt, wo ihr beide geschrieben habt oder gearbeitet habt. Wie ist es dann passiert, dass ihr gemeinsam geschrieben habt? Und wie ist das Projekt so entstanden?
Also ich glaube, es gab nicht direkt ein Kaffeehaus. Es war oft am Abend, dass die Michaela und ich telefoniert haben. Und ich habe gerade in Obertauern in Salzburg gearbeitet. Und es war dieses, boah, wie schön wäre es, wenn wir einfach ein Projekt zusammen starten könnten. Und was für Stücke gibt es für zwei Frauen? Und dann haben wir echt viel überlegt. Und es gab viele Stücke für zwei Männer, wo wir dann dachten, ja, vielleicht kann man die dann einfach umschreiben, dass zwei Frauen die Hauptrollen sind. Und dann hat die Michaela ist von uns beiden die Autorin, die Schreiberin. Ich würde nicht sagen, dass ich begabt bin, wenn es darum geht. Und dann habe ich der Michaela halt ein paar Stücke genannt und irgendwann hat sie mir einfach geschrieben, Maria, ich habe für uns ein Stück geschrieben. Und dann haben wir es zusammen gelesen und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich vielleicht um 6 am Abend im Lungau auch einen Kaffee getrunken habe, aber Es war nicht direkt in einem Kaffeehaus.
Und also ich glaube, ich habe es dir gar nicht geschrieben. Ich habe dir geschrieben, hast du heute Zeit zu telefonieren an einem Sonntag? Und sie hat gar nicht gewusst, dass ich angefangen habe, was zu schreiben. Und für uns, und dann habe ich sie, und dann hast du gesagt, ja, okay, und dann haben wir telefoniert. Und ich so, Maria, ich habe ein Stück für uns geschrieben. Genau, also so, ja, auch aus dem heraus, dass, also schon, also inspiriert, also genau für uns habe ich es geschrieben. Also mit uns im Kopf und auch aus dem heraus, dass es halt so viele, also Stücke einfach nicht für uns passt haben und zu, ja, also Klassiker kann man sowieso vergessen, wo zwei Frauen Hauptrollen spielen. Und ja, und das mit Männern funktioniert das dann auch oft nicht so, dass man das dann umtut oder sonst. Ja, dass sich halt Frauen oft streiten in Stücken um Männer oder sowas oder um Jobs oder es ist immer so, ja, immer in Konkurrenz und das ist in diesem Stück nicht. Und das war mir auch sehr wichtig.
Wollt ihr vielleicht gleich mal umreißen, worum es im Stück geht? Also wir haben schon gesagt, es heißt dann. Worum geht's? Worauf muss man sich vorbereiten?
Es geht um zwei Frauen, die sich im Jenseits treffen. Im Dann. Wir haben es Dann genannt. Und es ist aber quasi so eine Art Zwischenraum. Also es ist klar, es muss noch irgendwie weitergehen. Und ja, in dem finden sie sich und können sich aber nicht an ihr Leben erinnern. Sie wissen, wie sie gestorben sind, aber nimmer mehr sonst viel und überlegen dann, wie es jetzt weitergeht. Müssen sie weitergehen oder kommt jemand und holt sie? Und das ist einmal so quasi dieses Grundding im ganzen Stück und deswegen habe ich es spannend gefunden, Brenda, dass du am Anfang gesagt hast, warten oder selbst machen und dieses Weitermachen. Also du hast das schon so thematisiert auch am Anfang, weil das auch so dieses Hauptding ist im Stück. Nehmen Sie was in die Hand oder lassen Sie es passieren und wie sehr lässt das auf Ihre Charaktere im Leben schließen? Und ja, und dann mit der Zeit beginnt sich eine zu erinnern und die andere nicht und das ist dann natürlich auch sehr, führt dann zu schwierigen Momenten zwischen den beiden. Genau, mehr will ich da jetzt nicht sagen.
Wer mehr wissen will, muss sich 17. oder 18. Juli in Pellendorf das Stück anschauen. Können wir jetzt schon mal droppen. Alle weiteren Infos in den Shownotes. Und also, du hast gesagt, du hast das Stück quasi euch an den Leib geschrieben. Aber das ist ja, also es ist ja mal ein Prozess. Dann hast du mal der Maria gesagt, hey, ich habe uns ein Stück geschrieben. Ist es immer noch das Gleiche oder hat sich das mit der Zeit verändert?
Es hat sich ein bisschen verändert. Also grob ist es ähnlich. Also das war so der erste Entwurf, den wir da gemeinsam gelesen haben. Und dann ist es aber schon, hat sich noch weiterentwickelt und es haben sich noch Dinge geändert. Und ich habe es schon noch so geschrieben mit dem Gedanken, dass ich weiß, wenn wir proben, darf noch was anderes auch entstehen. Und es darf sich auch noch so ein bisschen ändern. Also das Ende war noch nicht klar, da wir das am ersten Mal lesen. Und genau, der ist dann mit der Zeit einfach entstanden. Und das ist so unglaublich, was das für eine Freude einem bereitet, wenn man dann auf einmal so, ah, so geht's und das ist der richtige Weg. Also wenn man diese Eingebungen hat.
Das ist ja spannend. Es gibt ja eigentlich wenig so Stücke oder auch Fernsehserien oder so, die sich mit so dem Leben nach dem Tod auf eine gewisse Ernsthaftigkeit auseinandersetzen. Nicht nur ein, ja, da gibt es viele lustige Sachen, aber war das nicht schwer, sich auch wirklich so mit dem Tod und dem danach zu beschäftigen?
Es ist so spannend, weil du das sagst, es ist schon noch sehr lustig, das Stück, es hat sehr viel Absurdes, absurde Elemente. Es gibt Rückblenden ins Leben, die sind eher nicht so lustig, also die sind gar nicht lustig, aber im Jenseits ist es schon auch teilweise sehr lustig, weil den Frauen so, weil sie sich ja nichts erinnern können. Das heißt, sie haben auch kein, wie muss ich mich verhalten gesellschaftlich? Welche Rolle muss ich einnehmen? Bin ich die Mutter, bin ich die Schwester, bin ich die Tochter von irgendjemandem, die Partnerin, so. Also es ist so quasi dieses, und das gibt ihnen dann auf eine gewisse Weise auch Freiheit. Also es ist was sehr Ernstes und Tragisches, aber es ist auch sehr absurd in dem.
Ja, also man muss dazu sagen, wir proben jetzt seit ein paar Wochen und wir lachen extrem viel, weil wir selber, also ich die Michaela oft so lustig finde und mir einfach nur denke, wow, ich hoffe, dass das die Zuschauer genauso lustig finden wie jetzt ich als Zuschauer in dem Moment. Und ich finde auch, dass einfach nur das Proben und das Beschäftigen mit dem Stück viel dazu führt, dass man auch drüber nachdenkt, wie hätte man sich in der Situation gefühlt, wenn man jetzt einfach weiß, man ist halt jetzt tot oder man eben das Leben ist jetzt vorbei. Und das, finde ich, bringt schon viele so Denkanstöße, um auch die Figuren mehr zu verstehen. Aber dabei ist es nicht schwer. Es ist eher einfach und auch sehr amüsant oft.
Maria, wie die Michaela dir gesagt hat, hey, ich habe jetzt ein Stück geschrieben, war das Thema etwas, was du erwartet hast oder nicht?
Nein, es war lustig, weil wir hatten auch über zwei Stücke geredet, Warten auf Godot und Rosenkranz und Güldenstern, wo es auch eben viel um so Warten geht, aber ich hätte jetzt nicht, überhaupt nicht, aber also ich war so, ich weiß auch, wo wir es gelesen haben und ich einfach oft so Lachflashes bekommen habe, weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, was da gerade passiert und ich auch im Lesen mir die ganze Zeit was passiert und einfach so beeindruckt war, erstens, dass die Michaela sowas schreiben kann, also dass man das einfach kann, dass diese Ideen einem schlummert und das dann aus einem rausfließt. Aber einfach auch, dass ich noch nie sowas gelesen habe. Also auch an der Schauspielschule oder so, es gab halt keine Stücke in die Richtung, die eben vereinen, dass man eine Ernsthaftigkeit und einen Humor hat. Als Zuschauer, es bringt dich zum Denken, aber es unterhält dich auch extrem. Das finde ich sehr schön.
Wollt ihr uns vielleicht mal ein bisschen mitnehmen, wie das so zwischen euch funktioniert hat, zu sagen, okay, jetzt gibt's, es hat die Michaela dieses Buch, das Stück geschrieben und wie machen wir jetzt weiter? Wie habt ihr da weitergemacht und wie funktioniert auch die Zusammenarbeit zwischen euch und in der Rollenverteilung und Aufgaben? Und ich vermute, es ist mehr als Text lernen und so proben, was ihr da machen müsst. Vielleicht wollt ihr uns ein bisschen da auf diese Reise mitnehmen, was da alles so zu passieren hat und wie ihr das gemeinsam meistert.
Also grundsätzlich machen wir das Stück über meinen Verein, über den ich das letzte Mal gesprochen habe. Also das ist quasi der Verein Kellerkunst in Pellendorf, ist der Produzent des Stückes. Und dadurch, also da ist ja meine Mama auch im Verein. Und das ist einfach, also jetzt ganz auf einer organisatorischen Art und Weise, ist das so quasi meine Mama und ich, wo es um den Förderantrag gegangen ist, um Sponsoren suchen, um die Bühne baut mein Papa, Shoutout und solche Dinge. Also da ist ganz viel Organisatorisches, was auf einer ganz anderen Schiene läuft, als jetzt so quasi, wo es wirklich ums Proben und ums Stück geht. Unsere Flyer und die Grafik, die hat die Maria gemacht. Also das war quasi auch, ist ein ganz, ganz großer Punkt, dass das alles auch einfach toll ausschaut. Und genau. Aber genau, vielleicht willst du sagen, wie es mit dem Proben und so ist.
Ja, es war spannend, weil die Michaela hatte halt das Stück und es war natürlich nicht klar, wer welche Figur spielen wird. Und dann haben wir halt mal so ein Code Read gemacht, wo wir insgesamt dreimal haben wir das gemacht und immer geswitcht die Figuren. Und hatten aber beide beim ersten Mal schon so eine Intuition, welche Figur irgendwie sich mehr danach anfühlt, dass man die spielen sollte. Und im Endeffekt ist unsere erste Intuition auch die richtige gewesen. Und dann haben wir uns entschieden, wer welche Figur spielt. Und dann war aber klar, ich habe noch in Salzburg gelebt, dass wir es sowieso jetzt nicht sofort machen können, sondern dass wir eben auch die Zeit brauchen und auch mit den ganzen Förderanträgen und so. Und haben aber immer wieder, sind wir zu dem Stück gekommen, haben drüber geredet. Und es hat aber jetzt dann eigentlich ein Jahr fast gebraucht oder ein Dreivierteljahr, bis klar war, okay, wir fangen im April an mit Proben, wir planen die Flyer, wir planen das alles und dass wir jetzt dann eben auch einfach im Juli das Stück spielen können. Aber ich bin auch extrem dankbar, dass die Michaela, der Verein und eben einfach ihre Familie das so viel mit reinbringt, weil das einfach alles so viel einfacher macht.
Habt ihr eigentlich eine Person dabei, die dann quasi Regie führt, oder macht ihr das auch selbst?
Wir machen eigentlich das meiste selbst. Wir bekommen dann nachher zum Ende hin noch Unterstützung von jemandem, aber die Person möchte nicht so geschoutoutet werden. Genau. Aber genau, am Schluss, die letzten Proben, ist jemand dabei, der uns dann aber auch aus der Schauspielszene sehr viel Feedback gibt. Aber wir haben, ja, es ist schon tough manchmal, so dieses. Also bei den Rückblenden geht's, weil da haben wir eher so jeder unsere eigene Situation und da kann die andere Person zuschauen. Aber wenn wir im Spielen sind von im dann ist es eher, ja, ist es manchmal schon eine Challenge, dass wir dann sagen, okay, wie hat sich das gerade für dich angefühlt? Wie fühlt sich's für mich an? Wie, ja, sollen wir es jetzt probieren? Aber ich habe das Gefühl, dass wir sehr gut miteinander, sehr respektvoll auch umgehen. Und es war jetzt noch nie so, dass sich irgendwer da gesagt hat, wie kannst du mich kritisieren? Oder sowas, was es halt manchmal gibt, wenn man zu KollegInnen im Probenprozess das sagt, kann das manchmal schwer angenommen werden.
Eben, ich glaube, wir haben auch beide einen ähnlichen Blick beim Spielen, auch dass wir uns ein bisschen vorstellen können, wie es von außen aussehen wird. Was trotzdem nicht heißt, dass es dann unbedingt so ist, aber deswegen haben wir ja dann die Person, dessen Name nicht genannt werden darf, haben wir die Person ja dann dazu geholt, weil es einfach schon schön ist, dass dann wer drüber schaut und sagen kann, hey, das kommt leider gar nicht an oder probiert's mal das, und das ist einfach toll zu wissen, da gibt's dann noch wen, der drüber schaut.
Wie schwer ist es, mit seinem eigenen Baby wirklich Feedback einzuverlangen und irgendwie auch immer vor dieser Hürde zu stehen, dass jemand sagt, oder wie schwer tut man sich da?
Urschwer.
Ja, urschwer.
Es war nur alleine, dass meine Mama schon mal gesagt hat vor ein paar Wochen, na, ob sie das Stück lesen darf, damit sie auch, wenn sie die Leute also quasi anruft oder halt das bewirbt, damit sie ja da auch drüber reden kann und das was weiß, was da wirklich so passiert, weil sie kennt jetzt auch nur die Inhaltsangabe und ich habe ja schon einiges erzählt, aber nicht so genau. Und dann habe ich es ausgedruckt und bevor ich es gegeben habe, habe ich gesagt, ich gebe dir das jetzt, aber es ist schon schwierig gerade für mich, dir das zu geben, weil ich weiß nicht, ob, wenn man das jetzt nur liest, ob man es dann so nicht nur nicht versteht, aber mehr so, ob du es checkst, was dann nachher quasi auf der Bühne passiert. So, und ich war halt richtig so Ding, und bis sie dann gesagt hat, dann lese ich es nicht, sondern quasi dann wartet sie drauf, dass sie mal bei einer Probe von uns dabei ist. Und dann war mir das auch lieber und quasi, und jetzt bin ich aber eigentlich auch, also wenn ich mir jetzt vorstelle, es sitzt dann da wer drinnen. Und es ist immer schlimmer, wenn du es einer Person vorspielst, als wenn ein ganzes Publikum dabei ist. Also das ist viel, viel schlimmer. Genau, also das ist so geht es mir in solchen Situationen.
Ja, und ich finde es schön auch, dass Michael und ich so offen und ehrlich in die Proben reingehen und dann eben diesen Moment auch hatten in einer Probe, wo wir einfach so waren, hey, ich habe irgendwie vor der Szene schon echt Angst, ob die rüberkommt. Und sie war so, ja, ich auch. Und da dachte ich mir, es ist so schön, dass wir beide das aussprechen können, dass da schon ein Druck mit auf dir lastet, mit diesem, schaffen wir das, dass das Stück Leute anspricht, schaffen wir das, die Emotion rüberzubringen, die gebraucht wird. Und ja, es ist schön, das einfach teilen zu können mit jemandem, der einfach genau die gleichen Erfahrungen hat, also auch als Schauspielerin und auch schon Regie gemacht hat. Und das ist einfach, ich finde, da ergänzen wir uns sehr gut.
Ist es nicht auch ein bisschen so, wenn man sich, also wenn ihr jetzt zusammen probt und zusammen das Stück spielt und es funktioniert alles so gut und ihr könnt offen miteinander reden, dass man sich denkt so, ah, schade, dass es nicht immer so geht, oder ah, irgendwann werde ich mit wem spielen, bei dem es nicht mehr so gut geht. Ist auch ein bisschen tragisch.
Ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Produktion, die Weihnachtsproduktion von Kellerkunst in Pellendorf ist Elvi und Bingo entdecken Weihnachten. Und das spiele ich ja mit der Elisabeth Spieberg und der Michelle Heiden. Und das sind ja auch, die waren ja auch mit uns beiden in der Schauspielschule und sind einfach auch Freundinnen. Und da ist das auch so respektvoll und so schön. Also es ist, und da kommt auch, wenn du zur Probe kommst und sagst, boah, heute geht's mir nicht gut, ich habe zu menstruieren angefangen, dann ist es auch so, moa, ja, schau auf dich, okay, wir schauen, dass das alles so passt. Also es ist einfach so dieses, du kannst Dinge ansprechen oder so, oh, ich krieg das jetzt gerade nicht hin oder das passt gerade überhaupt nicht. Und eben, und dann denke ich mir schon manchmal, puh, Wie ist das mit jemandem zu arbeiten, der nicht so, ja, wo man sich einfach vielleicht nicht so wohl fühlt?
Voll, und wo die Energie auch vom Partner nicht so rüberkommt, manchmal. Also eben, selbst wenn es dann auf der Bühne toll ist, gibt es trotzdem Probenprozesse, die echt langwierig sind, wo du echt lange brauchst, bis du zu einem Ergebnis kommst, weil nicht alle das gleiche Commitment mit reinbringen. Und das ist halt so schon schön, dass wir da halt so zweit dran arbeiten und uns gegenseitig pushen.
Sehr. Und es ist einfach so schön, dass wir uns jetzt gerade so viel sehen. Also das ist, ja, es ist viel schwieriger, sich zurückzuhalten und nicht zu sagen, wir plaudern jetzt für eine Stunde, sondern ja, nein, wir müssen die Zeit nutzen zum Proben. Ja.
Ich stelle jetzt auch mal die zweite große Mich- und Zuckerfrage, und weil wir sind ja gerade so gut am Weg, genau über das Thema zu sprechen, und zwar ist das, was kann man von euch lernen? Und da hätte ich gerade so die Frage so ein bisschen auf der Zunge zu sagen, kann man von euch lernen, seinen eigenen Weg ein bisschen selbst auszuwählen und selbst zu entscheiden, so, das mache ich jetzt und ich warte es nicht, bis jemand das für mich macht. Und das Zweite, was ich anhängen wollte, ist, ob Männer da anders sind. Ob Männer sagen, jedes Stück, was ich spiele, ist überhaupt das Beste auf der ganzen Welt und mir doch wurscht, was andere tun. Also ob dieses Frauen unter sich zusammenarbeiten auch für eure Kunst eigentlich vom Vorteil ist und ob man davon lernen kann, dass man mehr mit Frauen alleine machen sollte.
Ich, also eben, es ist eine krasse Frage. Ich muss auf jeden Fall sagen, ich finde die Frauen, die ich in meinem Leben habe, die, für die ich mich entschieden habe, sie in meinem Leben haben zu wollen, sagen wir es so, sind alles extrem inspirierende Personen und eben finde ich auch alles so Vorbilder oft in, eben auch die Michaela ist für mich so ein Vorbild in diesem, ich mache das jetzt einfach. Ich habe meine Texte geschrieben und ich bringe die auf die Bühne und ich mache das, weil ich möchte auf der Bühne stehen und das ist mein Traum. Und das finde ich halt oft bei den Frauen, die ich kenne, diesen Respekt, den man gegenüber, also den man zueinander hat, den finde ich halt urschön, dass das so einfach da ist und dieses, so wie du gerade in den Raum kommst, so wirst du akzeptiert und du musst jetzt nichts vorgeben. Ich kann das gerade schwer sagen. Ich habe auch tolle Männer in meinem Leben, will ich auch noch dazu sagen. Ich überlege jetzt gerade, ob man da, was ich sagen könnte, ob das bei Männern anders ist. Ich überlege noch, aber Michaela, wenn du jetzt schon mal einhaken willst, gerne.
Also ich finde grundsätzlich ist all das, was ich jetzt gerade tue, ist aus dem heraus entstanden, dass ich mir gedacht habe, ich möchte nicht darauf warten, dass jemand beim Casting sagt, genau dich will ich oder das ist die Rolle für dich. Und weil das so, also für mich war das einfach dann schon so frustrierend, dass ich mir gedacht habe, ich bin nie der Typ, der gerade gebraucht wird. Deswegen mache ich einfach meinen eigenen Scheiß. So, jetzt. Und ziehe das durch und habe eben tolle Unterstützung. Und eben auch diesen Verein und das, also das ist schon so, dass ich mir denke, ich möchte das so unbedingt machen, dass ich das einfach jetzt selber mache. Und ich finde auch, mehr Frauen sollten gemeinsam Dinge miteinander machen. Also ich meine, es machen eh schon ganz viele Frauen ganz viel gemeinsam, aber da entsteht einfach oft sowas Wundervolles und ja, Tiefes. Ich weiß nicht, ob es bei Männern anders ist. Ich kenne aber auch viele ganz, ganz tolle Männer und auch männliche Kollegen. Und was ich da auch oft sehe, also was grundsätzlich ja so KünstlerInnen an sich haben, ist ja, man hat riesige Selbstzweifel. Man hat andauernd Zweifel, man hat Zweifel wegen allem und weil du permanent mit dieser Ablehnung konfrontiert bist. Und mit dem haben wir jetzt auch wenn man was Eigenes macht, bist du mit Ablehnung konfrontiert. Also das ist jetzt nicht, dass das jetzt leichter ist, weil ich was Eigenes mache. Aber ich habe ein bisschen mehr das Gefühl, ich habe es in der Hand. Und wenn ich eben mit den männlichen Kollegen dann rede, die haben das aber genauso. Und das ist also genauso schwierig, der Casting-Prozess. Und die haben auch Zweifel. Und im Prozess von Proben kriege ich von denen mit, wie, oh Gott, passt das und ich weiß es nicht. Also die ich halt kenne, also es gibt wahrscheinlich genug, die davon überzeugt sind, dass sie ganz toll sind. Also jeder sollte davon überzeugt sein eigentlich, dass man ganz toll ist. Aber was ich einfach merke, ist quasi, wenn ich Gespräche habe, spüre ich dann schon oft raus so dieses, also wenn wir, ich glaube eher, bist du ehrlich und gibst es zu, was gerade bei dir abgeht und welche Zweifel da sind, oder überspielst du es? Weil ich glaube, niemand ist einfach so ein, so selbstsicher. Das ist meistens, ja, nur die äußere Hülle.
Was würdet ihr sagen, habt ihr im bisherigen Verlauf von der Produktion des Stückes von euch selbst gelernt oder auch voneinander?
Willst du oder soll ich?
Ich finde die Frage immer schwierig.
Ich auch, aber dann mir ist jetzt gerade einfach eingefallen, was ich vorher schon erwähnt habe, was mich einfach urinspiriert, ist dieses Machen und diese einfach Tatsache, dass die Michaela einfach ein fucking Stück geschrieben hat, was urgut ist. Das ist sowas, wo ich mir immer denke, wow. Und auch wenn ich Leuten davon erzähle, ich immer so, die Michaela hat das geschrieben. Und es ist einfach so komisch, Menschen zu kennen, die einfach so begabt sind in Sachen. Also das finde ich urtoll. Und ich finde einfach diese Energie, die, also erstens dieses Machen und dieses Planen finde ich bei der Michaela urtoll. Dieses, hey, wir machen das jetzt nächste Woche, macht meine Schwester mit uns das Fotoshooting für die Flyer und Ding. Und natürlich arbeiten wir in allem gemeinsam, aber ich finde, es ist urschön, wen zu haben, der komplett strukturiert ist und einfach die Dinge sagt, das und das würde ich gerne machen und ja, passt, dann machen wir einen Plan, aber das macht es ureinfach, dieses, wen haben, der da so das Ruder in die Hand nimmt und einfach einen Plan hat und einfach, finde ich, die Energie, die wir miteinander haben und dieses voll schöne Verständnis füreinander, das ist auch nicht, nicht immer so und das ist einfach extrem schön.
Hier muss ich einen Fun-Fact dazu sagen, weil alle Leute immer so begeistert sind von meinem Organisationstalent und von dem, wie ich Dinge eben strukturiere. Ich bin privat so ein chaotischer Mensch, aber sobald ich mit wem zusammenarbeite, ist die Person so eben geflasht, dass ich so strukturiert bin. Und das kann ich aber nur in solchen Dynamiken und nicht für mich selbst. Also ich, meinen ganzen Schreibtisch, es schaut gerade so dermaßen aus und alles. Also ich bin grundsätzlich auch sehr unordentlich. Was ich sehr, also von der Maria einfach immer wieder lerne, ist, ich finde, da ist wahnsinnig viel Mut immer da, beim Spielen und beim Proben. Und das gibt mir oft auch so die Erlaubnis, voll zu machen, weil ich bin oft so, ich gehe mal vorsichtig ran und mache es langsam und ich finde, die Maria hat immer so eine unglaubliche Power und geht Vollgas mit dem und ja, und das ist halt, das merke ich einfach, wie mich das dann inspiriert, dass ich mir auch denke, okay, dann haue ich mich auch rein und ja, das finde ich grundsätzlich sehr schön und ich habe jetzt wieder in dem Prozess jetzt von dem Stück oder in den letzten Monaten an dem ganzen Arbeiten einfach immer wieder gemerkt, dieses oh, immer wieder aufstehen, wenn Rückschläge kommen und wenn irgendwas ist, oh, immer wieder dieses, wie anstrengend es ist, sich so wieder aufzurichten. Aber wenn du es gewohnt bist, dass du dann stolperst leichter weiter, als wenn es dich hin, also wenn es dich wirklich hinfallen lassen. Also wie sagst du mal, wenn man, es ist leichter, wenn du quasi im Strudel bist, als wenn du wirklich aufgibst und sagst, oh Gott, jetzt, es geht gerade nicht mehr weiter und dich hinlegen lässt, es braucht viel mehr Energie, weil also es sind immer wieder Hindernisse und Hürden und ich bin dann drauf gekommen, wenn ich mit dem rechne, dann stolper ich so leichter durch und dann kommt man schneller voran, als wenn es mich halt wirklich so richtig aufplattelt. Ja, genau, das war so ein Learning der letzten Monate von mir.
Wenn man so die Geschichte von dem Stück und eurer Geschichte ein bisschen zusammenfasst, ist nicht eure Geschichte auch ein bisschen die Geschichte vom Stück? Nämlich dieses nicht abwarten, sondern was tun. Kommt das auch ein bisschen, ist es auch ein bisschen da eingeflossen in die Geschichte?
Ja, also ich habe es nicht gewusst. Das ist mir auch erst jetzt langsam bewusst geworden. Das ist ja das Spannende, also wenn ich schreibe, ich weiß jetzt nicht, wie es der Christiane geht, wenn sie schreibt, aber bei mir ist es so, wenn ich schreibe, ist es mehr ein, ich schreibe so drauf los, was mir kommt und denke gar nicht so drüber nach, ob das was mit mir zu tun hat und so mit meinem Leben. Und erst danach, wenn ich es lese, bin ich so, interesting. Und eben, ja, also ich habe mal, als Erste habe ich es mir eher gedacht, dieses, es soll Leute dazu anregen, drüber nachzudenken, also lassen sie ihr Leben nur passieren, passiv oder gehen sie wirklich aktiv den Dingen nach, die sie möchten und das, was sie erleben möchten und was sie, ja, weil, also dann ist auch so dieses, wie oft sagen wir, das mache ich dann. Das mache ich quasi, wenn ich mit der Schule fertig bin, wenn ich mit dem Studium fertig bin, wenn ich in Pension bin, wenn die Kinder groß sind. Also immer so, das mache ich dann. Und in unserem Stück ist es halt für diese zwei Frauen zu spät. Also dieses geht nicht mehr. Und genau, also das ist eigentlich so, das war schon für mich dann bald klar, dass das das Thema ist. Aber dass das eigentlich urviel mit mir zu tun hat, ist mir erst vor kurzem gekommen. Weiß ich nicht, wie es dir damit geht, Maria.
Nein, ich finde auch, dass dieses Machen und nicht auf Dinge warten sich schon bei uns beiden durchzieht. Und trotzdem, man dann trotzdem Zeiten hat, wo man sich denkt, egal, jetzt warte ich mal, vielleicht passiert ja mal was. Aber eben ich auch im letzten Dreivierteljahr gesehen habe, nein, wenn ich was tue, dann passieren die Dinge. Und finde ich eben auch sehr toll. Ich habe gerade auch überlegt, ob die Figuren uns ähneln, aber ich würde jetzt, um uns beiden was Sympathisches zu sagen, sagen, eigentlich nicht. Also natürlich haben wir beide Aspekte unserer Figuren in uns, aber in der Extreme nicht.
Aber ich finde das spannend, dass du das sagst, weil ihr habt ja vorher auch gesagt, dass wie ihr das Stück gelesen habt, war relativ schnell klar, wer ist. Also es muss schon so ein bestimmtes, irgendwas müssen sie schon haben, dass sie euch angesprochen
ja,
haben.
Ja, eben, sicher. Auch eben, glaube ich, so Grund, Emotion oder so ein Antrieb, den die Figur hat, kann man sich immer wahrscheinlich mit einer Figur besser identifizieren. Aber wenn ich jetzt nur das Stück so nehme mit, also oh ja, es steckt sicher auch viel von der Figur in mir, aber wenn ich jetzt nicht die positiven Seiten der Figur nehme, sondern die negativen, bin ich natürlich so, boah, nein, so bin ich ja zum Glück nicht, aber wer weiß. Vielleicht, wenn Leute das Stück sehen, sind sie so, ja, das bist voll du.
Ja. Also ich habe mir schon mal gedacht, ich hätte diese Figur sein können, beide eigentlich in meinem Leben, wenn ich in meinen 20ern unterschiedliche Wege gegangen bin, als denen ich gegangen wäre. Also ich habe schon das Gefühl, ich hätte, also abgesehen von dem Sterben-Ding, also das möchte ich jetzt nicht so in den Raum werfen eigentlich, aber mehr so in dieses, es hätte in beide Richtungen irgendwo gehen können und ich bin sehr froh, aber dass ich den Weg gewählt habe, den ich jetzt gerade gehe.
Ist es eigentlich leichter, Rollen zu spielen von Personen, die einem auf eine gewisse Art irgendwie ähnlich sind, oder ist es leichter, Rollen zu spielen, die einem überhaupt nicht ähnlich sind, wo man sich denkt, ja, das ziehe ich dann am wieder aus und sage, it's me again. Was ist leichter?
Also ich finde es spannend, es gibt so diese Theorie von, dass du eigentlich mit jedem Menschen oder mit jeder Figur auch 70% Einstimmung hast, die du spielst. Also das ist so eine Aussage von der Susan Betzen, das ist so eine Schauspiellehrerin in New York. Und das finde ich wahnsinnig spannend. Also die geht davon aus und sagt quasi, dass man zu 70% mit jedem Menschen irgendwie Ähnlichkeiten hat, charakteristische so. Und das finde ich ein ganz spannender Ansatz, weil ich glaube, dass jeder die gleichen Antriebe hat und jeder Mensch hat so bestimmte Bedürfnisse, die er haben will und im Leben. Und wenn ihm die verwehrt werden, dann werden sie halt so, wie sie sind. Also das wirkt sich dann bei jedem anders aus. Aber deswegen glaube ich, kann man so empathisch sein mit Figuren auch auf der Bühne. Also ich glaube jetzt auch als Zuschauerin, dass du drinnen sitzt und mitfühlen kannst, weil ein Teil von dir diesen Schmerz kennt oder diese Freude oder was auch immer auf der Bühne gespielt wird. Das glaube ich so grundsätzlich. Und wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, würde ich sagen, es ist leichter, jemanden zu spielen, der gar nicht so ist wie ich. Aber ich glaube, das ist auch nur eine, was ich mir selber sage, ein Trugschluss. So, also ich glaube, dass man eigentlich eben viel mehr gemeinsam hat mit jeder Figur, die man spielt, als man irgendwie. Weil du gibst ja alles, was du bist, in diese Figur. Also es ist so, die Figur wählt halt nachher nur aus, welche Anteile von dir gezeigt werden oder welche du zeigst und welche du verstärkst oder extremer machst und so. Also das ist meine Theorie dazu.
Ich finde es auch spannend, weil ich finde oft Rollen, die Emotionen rauslassen, die ich in meinem Privatleben wenig rauslassen kann oder würde, was auch oft manchmal mit Wut oder so zusammenhängt. Das finde ich urspannend zum Spielen, weil das ja alles in mir steckt, aber jetzt in meinem Alltag nicht wirklich Platz hat oder ich dem auch keinen Platz geben möchte. Aber ich fand es auch spannend, wo ich eine Rolle spielen musste, wo ich ein Kind spielen musste, war ich extrem genervt, dass unser Lehrer damals mir diese Rolle gegeben hat, weil ich mir dachte, ich will eine von den coolen, taffen Frauen spielen und nicht das nervige Kind. Und dann im Probenprozess habe ich gemerkt, wie viel von mir als Kind in diesem Kind steckt und wie ähnlich dieses Kind meinen damaligen inneren Emotionen war, denen ich aber nicht diesen Raum geben durfte. Und dann hat es extrem Spaß gemacht, das zu spielen. Und ich finde auch, du musst jede Rolle fängst du irgendwann an, so mit dir zu füllen, dass im besten Fall im Probenprozess alle Rollen anfangen, extrem Spaß zu machen. Auch wenn sie extrem harte Themen besprechen und das irgendwie nicht leicht ist, finde ich trotzdem, im Probenprozess findest du immer einen Weg, dass es dir voll was gibt, die Rolle zu spielen.
Ich glaube auch, dass wenn du glaubst, du bist der Rolle vielleicht nicht so nah, dass es mehr Spaß macht, weil du diese Teile von dir, denen so viel Raum geben kannst, als du jetzt quasi zum Beispiel im privaten Leben zeigen würdest. Aber wenn du jetzt das Gefühl hast, das sind Dinge, die du sonst nie zeigst, ja, macht es wahnsinnig viel Spaß.
Was hättet ihr eigentlich gemacht, wenn ihr beide gesagt hättet, also bei der gleichen Rolle gesagt hättet, das ist die für mich? Was wäre dann passiert?
Ich glaube ganz ehrlich, ich hätte dann die Autorinnenkarte gezogen und hätte gesagt, ich
Ich
nehme hier,
glaube auch.
die passt
Ich
viel
glaube.
besser zu dir, diese Rolle.
Eben, weil wir haben ja nach dem ersten Lesen, wo wir beide, glaube ich, gespürt haben, nee, das fühlt sich irgendwie gut an, ja, umgekehrt gelesen. Und dann habe ich beim umgekehrten Lesen mir die ganze Zeit gedacht, oh mein Gott, die Michaela macht das urgut, wahrscheinlich wie sie jetzt die Figur, aber ich fühle die ich gerade lese, ur nicht. Und dann zum Glück irgendwie am Ende waren wir beide so, und wie hast du dich so gefühlt? Und dann war es so, ja, ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob das jetzt blöd ist, aber ich fand das vorhin besser. Und ich so, ja, ich auch. Aber ich hätte Michaela zuliebe sich hier gesagt, nein, voll, ich habe es urgespürt, ich würde die gerne spielen. Und ich finde aber, beide Figuren sind spannend. Also ich glaube, beide hätten voll was aus mir rausgeholt. Aber natürlich die erste Intuition war jetzt einfach die, die ich jetzt zum Glück spielen darf.
Ich stelle euch mal die dritte große mit Milch und Zucker Frage, die da lautet: Was bringt euch zum Lachen?
Extrem viel. Also ich lache extrem viel und gerne. Also am meisten bringen mich eh meine Brüder und meine Freunde zum Lachen. Meine Arbeitskolleginnen bringen mich auch sehr viel zum Lachen. Auch mein Hund bringt mich sehr viel zum Lachen. Ja, ich bin einfach, glaube ich, ein Mensch, der sehr schnell alles sehr witzig findet. Also ich lache gerne und viel.
Ich finde auch, also die Maria ist einfach so lustig und hat so einen tollen Humor. Also das ist einfach so, also ja, genau. Also du bringst mich sehr, 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 sehr viel zum Lachen und meine Neffen und meine Nichte bringen mich auch sehr viel zum Lachen. Die sind auch sehr, sehr lustig. Ja, die sind wirklich auch sehr, sehr lustig. Der eine Neffe, okay, das muss ich jetzt ganz kurz erzählen, der macht immer unter Anführungszeichen jetzt verbotene Dinge, so, also der holt sich etwas aus einem Raum oder so oder schleicht sich wo rein und holt sich was, was er offensichtlich, was er irgendwie nicht haben darf, aber es ist nichts Schlimmes. Also wenn er fragen würde, wäre es meistens eh ja okay. Aber auf jeden Fall schleicht er sich dann vorbei und kurz bevor er ums Eck geht, wirft einen Blick auf uns zurück, ob wir ihn gesehen haben. Und verrät sich dadurch immer selbst. Und das ist so lustig. Weil ich bin dann immer so, hey, komm mal zurück. Darfst du das jetzt haben? Und ja. Und ja, und in Wirklichkeit muss ich so, also muss ich mich so zurückhalten, dass ich nicht lache, weil es so lustig ist. Also das ist einfach unglaublich. Ja.
Ah, da muss ich noch einwerfen, was mich zum Lachen bringt, wie gerade eben einfach, wenn ich Leuten zuhöre, wie sie Geschichten erzählen und ihre Mimik und Gestik, das finde ich einfach auch sehr lustig.
Ja. Michaela, wie schwer ist es, was Lustiges zu schreiben? Weil dann ist ja eine Tragikomödie. Und also wenn ich jetzt von meiner Experience ausgehe, was zu schreiben, wo man sich denkt, so, boah, ja, das ist jetzt voll tiefsinnig, ist viel einfacher, als es zu schreiben, wo man sagt, so, ah, mega lustig, weil im, also worst case finde es nur ich lustig.
Das ist eine sehr gute Frage, Christiane, weil ich kann noch gar nicht sagen, ob es die Leute so lustig finden werden. Genau, nein, ich glaube, also ich glaube schon, dass die Leute auch lustig finden, aber wie lustig sie es finden und ob sie wirklich diese Stellen lustig finden, wo ich immer gedacht habe, die sind lustig, das war jetzt uroft lustig in einem Satz, das Wort. Das wird sich erst herausstellen und da bin ich schon so, dass ich mir denke, so, oh, ich hoffe, es kommt so an. Ich glaube, also ich war ja in einer, also ich habe ja Regieassistenz beim Aktionstheaterensemble gemacht und habe da so viel von Martin Gruber gelernt, wie der umgeht mit Wörtern und mit Wortwitzen und mit Dynamiken und Schnelligkeit. Und würde schon sagen, dass viel von dem, was ich dort gelernt habe, auch in das Stück mit reingeflossen ist. Also da habe ich auch einfach, da war ich so nah dran, wie ein Genie arbeitet. Ja, also das war jetzt so, dass ich da mal irgendwie dachte, also ich das Gefühl gehabt habe, ich habe dann auch so einen Sinn dafür von ihm gelernt. Und grundsätzlich finde ich einfach auch, dass ich eine sehr lustige Person bin. Also jetzt so ganz ehrlich zu sagen, natürlich habe ich selbst Zweifel und bin so, Gott, hoffentlich finden das die Leute lustig und es wird sich erst zeigen, aber ja, ich denke mal, die den Humor verstehen, eben bei der Maria, wir haben das kalt gelesen, ich hab sie angerufen, habe gesagt, ich habe das Stück geschrieben, habe es ihr dann geschickt und dann haben wir sofort drauf losgelesen und es war so lustig, ihre direkte Reaktion zu hören, weil sie teilweise, also ist es so laut gelacht hat und das hat einfach sehr gut getan, weil ich war auch so beim Schreiben so und dann, genau, das so zu hören und ja, aber ich glaube schon, also es ist schon auch schwierig, was Lustiges zu schreiben, aber es ist auch schwierig, lustig zu spielen, weil eigentlich darfst du nicht lustig spielen. Also es ist, du musst vollkommen ernst spielen und das so ja, so ernst meinen, dass es halt lustig ist. Und ich glaube, sobald du versuchst, den Witz zu erklären im Stück, dann ist es vorbei. Also das darf nicht passieren. Und eben, es geht dann manchmal schon, geht so schnell, wo die Frage ist, verstehen die Leute das dann? Also, oder sie werden es verstehen, aber manchmal gehen Dinge so schnell, dass es, ja, man einfach auch immer dabei sein muss.
Jetzt seid ihr mit dem Probenprozess und es kommt dann Mitte Juli, 17. 18. Juli wird dann spielt es dann in diesem Probenprozess. Wie viel Humor kann man da mitbringen und wann muss es auch ernst sein? Oder ist es auch leichter miteinander das zu machen und miteinander auch eigentlich Regie für euch selbst zu führen über Humor? Da versucht ihr schon da auch sagen, okay, jetzt müssen wir das auch ernst für uns durchblicken.
Ich finde, wir haben das spannenderweise sofort von Anfang an so eine Basis, die das ganz einfach macht, weil wir stürzen uns rein und es ist immer komplett ernst gemeint. Und dann gibt es einfach diese Momente, wo wir in der Probe die mich ja irgendwas macht, ich einfach zu lachen beginne, weil ich es nicht aushalte, wie lustig der Moment gerade ist, weil ich ihn ja auch nicht erwartet habe. Aber ich finde es auch spannend. Es kommen natürlich dann Momente, wo einfach die Energie ein bisschen draußen ist und du das Lachen nicht mehr stoppen kannst. Und am spannendsten fand ich, dass unser größter Lachflash bis jetzt war in einer sehr eigentlich traurigen Szene, wo wir uns dann nicht einkriegen konnten und nicht aufgehört haben zu lachen, obwohl wir diese Szene einfach probieren wollten, aber wir konnten, es ging einfach nicht. Da haben wir dann eh gesagt, okay, springen wir vielleicht einfach in eine andere Szene, wenn wir das gerade nicht können und wollen. Und das ist, ja, eigentlich funktioniert es gerade ziemlich angenehm.
Voll, und ich denke mir auch, dass ja, wann man lacht, also eben, wenn man so in der Szene ist und man lacht dann gerade, weil was lustig ist, finde ich, kann man dann ja trotzdem weitermachen. Also wir sind ja jetzt noch nicht auf der Bühne und ich finde, das ist okay, dass sowas passiert. Und wenn man jetzt das sagen will, oh Gott, wir müssen jetzt alles abbrechen und ich muss das noch einmal machen, dann, also es darf, finde ich, Spaß dabei sein und es darf sowas entstehen und man kann dann das einfach mitnehmen und weitermachen. So. Aber ich habe das schon voll vergessen, wie wir da diesen Lachflash gehabt haben. Und da finde ich es spannend bei so ernsten Szenen, wenn du das so lustig findest, weil ich glaube, das ist dann schon auch was Psychologisches, dass man dann gerade in dem Moment sich da nicht hineinlassen kann oder sowas. Also dass das schon einen Grund gibt, warum du da gerade so eben lachen musst bei sowas. Aber ja, es bringt nichts, wenn man sagt, oh Gott, und jetzt müssen wir ernst sein, weil ja, das ist es halt dann auch ja nicht hundertprozentig, die Szene jetzt, oder sich das Lachen zu unterdrücken. Es sollte halt grundsätzlich dann nachher nicht auf der Bühne passieren oder im Stück. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit zum Proben.
Ist das so, wie wenn man bei einem Begräbnis nicht lachen darf?
Manchmal ja, wenn du den Blick hast von der anderen Person und es ist so, boah, wir sind jetzt eigentlich in dieser ernsten Szene und ich sollte jetzt eine andere Emotion zeigen und du versuchst es dann zu unterdrücken und es geht aber nicht. Und das ist schon zum Glück eben im Probenprozess. Also ich hatte das in vielen Probenprozessen schon, dass ich schlimme Lachflashes hatte, aber die müssen sein, weil dann hast du es ausgelacht. Und dann ist klar, also auf der Bühne hast du sowieso dann einen anderen Fokus, da passiert sowas eigentlich nicht. Also da hätte ich den Impuls nie, jetzt einen Lachflash zu kriegen. Aber mir ist nur gerade eingefallen, einmal hätte ich fast einen Lachflash bekommen, weil mein Kollege seine Stimme komplett kaputt war, weil er krank war und er wollte aber trotzdem singen und er hat keinen Ton getroffen und ich stand da und dachte mir, Maria, du darfst jetzt nicht lachen. Aber es war das Lustigste, was ich auf der Bühne erlebt habe, weil ich nicht damit gerechnet habe. Also ja, oh ja, es kann schon passieren, dass man fast einen Lachflash auf der Bühne kriegt. Es ist zum Glück nicht passiert.
Und es ist urlustig, Christiane, weil du gesagt hast, ist es wie beim Begräbnis. Es geht halt um den Tod.
Ja, es ist halt eigentlich ein Begräbnis. Ja.
Genau, also ja, ungefähr so ist es.
Und was ich schon lange nicht mehr zitiert habe, ist ein Ketka-Lied und da gibt es eine Zeile, wo er singt, auf jedem Begräbnis gibt es einen guten Lacher.
Ja.
Also bitte, man darf lachen. Auf Wenn jeden Ketka Fall. Das sagt, dann
und
darf man lachen.
Das ist, also grundsätzlich ist auch deswegen, weil das Thema was Schweres hat, ist so diese Wichtigkeit, dass es auch so was Lustiges, Leichtes hat, damit die Leute auch viel besser, glaube ich, annehmen können. Also ich finde auch, dass, oder das braucht es, also es ist so, nur weil was traurig ist, also ich finde, Lachen ist nicht unbedingt das Gegenteil von traurig sein, so. Weil man in diesem, wenn man in ganz traurigen Momenten manchmal ist, passieren manchmal auch lustige Dinge. Und das ist, ja, genau. Und das Lachen ist, finde ich, eher viel mehr so was Lebensnotwendiges, also was wir ja dann auch oft brauchen.
Ich stelle jetzt mal die letzte und vierte große Milch und Zuckerfrage. Und zwar reisen wir gemeinsam in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen, wir haben das Jahr 2030. Was ist im besten Fall in eurem Leben passiert? Und was ist dann passiert? Und mit dann passiert?
Also wir haben, also ich würde mir wünschen, dass wir dann schon ganz viel gespielt haben auch an Anlauf. Das ist so quasi erst der Anfang jetzt im Pellendorf, aber dass wir es auch in anderen Theater, also dass wir eben in Theatern spielen, in Österreich, vielleicht auch Deutschland. So, also das ist jetzt, das wäre so mein Wunsch. Ich habe so immer diese Traumvorstellung, dass ich einmal ein Stück am Fringe Festival in Edinburgh, wenn ich, ja, spiel. Und das wäre natürlich so, das wäre jetzt so ein Traum. Und ich stelle das jetzt so, genau, name it. Genau, das wäre jetzt ziemlich cool.
Da müsstest du es auf Englisch umschreiben, oder?
Ja.
Das klappt schon.
Ja.
Ja, wir machen es jetzt lustiger. Wir machen jetzt
Ja.
deutschsprachige Sachen am
Ja. Aber es
Fringe,
kann jemand
damit man
daneben stehen
anders
mit
reinkommt.
Subtitles,
Oh
sind die
mein
dann halt
Gott,
so.
ja.
Geil! Das wäre urlustig.
Oder alle kriegen diese
Ja, wer
KI-Übersetzer.
weiß.
Ja. Stimmt. Michael hat der Verein das Geld für
Ja.
KI-Übersetzer für alle. Wow.
Aber ihr habt uns beide jetzt ein bisschen im Dunkeln gelassen, worauf ihr in 5 Jahren zurückblicken wollt.
Also persönlich, also grundsätzlich, was ich jetzt als Michaela mir wünschen würde in den nächsten Jahren, wäre, dass ich mit meinen Gedichten ein Gedichteband rausbringe, dass ich das noch intensiver mache, mehr Stücke schreibe und die spielen darf und kann. Und dass das alles wachsen darf. Und ich halt auch einfach immer so dieses, eben ich so viel gern lieber auch einmal auf Englisch machen würde. Und im Ausland mehr. Das ist so ein bisschen mein Wunsch für die nächsten 5 Jahre.
Sehr schön. Bei mir ist auch einfach, dass die Kunst in meinem Leben bleibt, dass ich mehr eben so wie jetzt einfach Kunst machen kann und Theater und das einfach ein Teil meines Lebens ist und mich so glücklich macht. Also das auf jeden Fall dann auch mehr englischsprachig und mich mit dem Sprechen einfach auch selbstständig mehr durchzusetzen und dran zu setzen. Das sind so Dinge, wenn das klappt und dann meine Familie gesund bleibt und alle, die ich liebe, dann ist das ein tolles, tolles Ziel für in 5 Jahren.
Ich habe noch eine abschließende Frage, weil es uns ähnlich geht. Wenn uns jemand fragt, wie trinkt ihr euren Kaffee, dann ist immer so ein lustiges Haha, so ein bisschen ein Lachen im Hinterkopf. Wie geht's euch, wenn ihr das Wort dann sagt?
Mir passiert jetzt öfters und dann finde ich es lustig oder jetzt auch im Gespräch. Also mir fällt dann auf, wie oft ich dann sage. Einfach und also, dass ich mir dann denke, okay, ich sollte vielleicht aufhören zum Reden, weil anscheinend kann ich nicht ohne. Und also es kommt einem, es ist so wie wenn man Karaoke singt und dann singt man das gleiche Wort immer wieder und immer wieder und denkt sich, dann spricht man das Wort überhaupt so aus? Das klingt urmerkwürdig. Also so fühlt sich es ein bisschen an.
Mir fällt es vor allem eher auf, wenn die Michaela redet und über Stück redet und dann ganz oft dann sagt, dann denke ich mir immer, merkst du es? Merkst du es? Mir fällt es bei mir selber noch gar nicht so auf, aber mir fällt es einfach extrem auf, wenn die Michaela redet. Und mir ist aufgefallen, wir haben ein paar so Texte im Stück, die sich gerade in meinem Leben immer plötzlich so komischerweise auftauchen und dann stehe ich manchmal da und denke mir, hä? Das haben wir doch noch nie so in der Gruppe geredet. Und es ist eins zu eins der gleiche Wortlaut. Und die Momente finde ich halt schon sehr witzig.
Bevor wir jetzt das beenden, habe ich nämlich noch eine Frage, eine kurz, fett kurze. Und zwar, ich finde es immer beeindruckend, wenn Leute was gemeinsam machen und daran so wachsen können und dann was daraus entsteht. Und das finde ich total, vor allem was Kreatives, weil kreative Sachen auch schwierig sind, gemeinsam zu machen. Gibt es irgendwelche Tipps und Kniffe, die ihr anderen mitgeben könnt, die etwas gemeinsam machen wollen? Vor allem im kreativen Bereich.
Redet drüber, was euch wichtig ist im Prozess und wie es euch immer dabei geht. Und ganz ehrlich und seid in den Momenten keine People-Pleaser, sondern seid respektvoll und sagt, du, mit dem fühle ich mich gerade nicht wohl. Und oder ich hätte es mir so gedacht. Und also wirklich, oder Ja, einfach drüber reden, weil ich finde, kreative Prozesse sind sowas Intimes und so nah bei einem, dass es, finde ich, wichtig ist, so offen und ehrlich zu kommunizieren, weil es einfach so schnell passiert, dass man, wenn man glaubt, ah, die andere Person will das, sondern dann mache ich es halt für diese, obwohl ich das eigentlich selber nicht will, kann nur zu Konflikten führen und es ist besser, man redet drüber und versucht da eine Lösung zu finden. Und genau, es ist immer, wir suchen eine Lösung und nicht wir sind gegeneinander, sondern wir sind gemeinsam gegen das Problem und suchen die Lösung.
Aber schön, da kann ich mich nur anschließen. Und was ich auch mitgeben will, das ist ein nicht so schöner Aspekt, über den redet man nicht so gerne, aber finanziell sich einfach informieren, was gibt es an Förderungen, was für Möglichkeiten hat man. Und im besten Fall hat man das Geld auf der Seite, aber ich habe einmal ein bisschen auch den Fehler gemacht, dass ich eben ein Stück auf die Beine gestellt habe und mir dachte, das wird schon. Und ich habe 1.000 Euro verloren und das war damals, also es ist auch noch immer extrem viel Geld, aber damals hat es schon sehr weh getan und so gern ich das gespielt habe und so tut es halt schon weh, wenn man den Aspekt dann ein bisschen außen vor lässt, wenn man sagt, hey, ich will so gern spielen, aber leider macht es einem die Stadt nicht so einfach zu spielen und dann nicht mit Minus auszusteigen. Und deswegen finde ich, gerade drüber reden, sich informieren und jetzt eben im besten Fall, so wie es bei der Michaela ist, den Verein haben und dann auch ihre Mama und sie, die sich da viel dahinter setzen, dass man da Förderungen kriegt und all das, das ist schon ein Aspekt, den ich extrem schätze gerade und der das auch extrem, der noch eine Ebene dazu bringt, weil wir alle, vor allem auch als Schauspieler, wir lieben das Spielen und wir würden es auch gratis tun, aber es ist doch auch schön, wenn deine Zeit irgendwie nicht nur da ist, weil du liebst es, Kunst zu machen, sondern auch du wertgeschätzt wirst und dann im besten Fall auch was dabei rausspringt. Also das will ich auch noch sagen.
Ich weiß nicht, ob ich es gratis machen würde. Sage ich jetzt, also ich sage ich jetzt, also habe ich vor ein paar Jahren vielleicht noch, aber jetzt bin ich schon so. Nein, also ja, ich kann auch nicht zum Bäcker gehen und sagen, ja, aber die eine Semmel, die haben es doch eh vielleicht gern gemacht, die möchte ich jetzt, oder ins Quantgeschäft. So, also das ist genau. Und eben, und an der Stelle eben, es ist so, also wir haben, es ist so viel Arbeit, um Förderungen anzusuchen, und wir haben ganz viele ganz tolle Sponsoren aus der Region, die manche größere auch, und ohne denen wird es nicht gehen, und das ist aber so viel Arbeit, und sich da dahinter zu setzen, ist aber urwichtig, und es ist urschön, dass es Firmen gibt, die sagen, wir möchten euch, also wir haben das Land Niederösterreich, was uns groß unterstützt, aber auch Firmen, die sagen, hey, wir finden Kultur toll, wir wollen das sponsern und unterstützen Dinge, die heraußen passieren in Niederösterreich. Und ich meine, über das habe ich eh in der letzten Folge damals, wie ich über den Verein geredet habe, geredet, aber weil man hat immer dieses, man möchte in Wien spielen. Als Künstlerin, das ist immer so die Hauptstadt, und wenn man dort spielt, dann hat man es so quasi geschafft. Und wie cool es aber ist, also das habe ich auch mit Elvi und Bingo entdecken Weihnachten erlebt, wie sich die Leute draußen freuen, dass die Kultur und die Kunst zu ihnen rauskommt, und ja, und dass man das da auch erleben kann, und ja, und dass das dann einfach auch gefördert wird und unterstützt wird. Das ist wahnsinnig toll, und da bin ich auch wahnsinnig dankbar, diesen Firmen und ja, diesen UnterstützerInnen. Ja, ist einfach ganz toll. Aber es ist auch Arbeit, und man muss sich dahinter setzen. Und man muss wirklich, also wenn man das will, anrufen, anrufen, E-Mail schreiben, anrufen, E-Mail schreiben, anrufen. Und da darf man ruhig dahinter sein und muss immer wieder über seinen Schatten springen.
Ja, da auch ein großes Shoutout an Michaela, an die Christine, an deine Schwester, die Gabriele und an deinen Papa, wo ich gerade
Hans,
Thomas,
Hans,
nein,
ja.
Hans? Ah, mein Papa heißt Thomas, also auch an den Hans.
Ja.
Perfekt, das waren sehr gute Schlussworte, Dankesworte. Bevor wir ganz aufhören, was wollt ihr denn den Hörerinnen und Hörern noch mitgeben und vor allem nochmal, wo sieht man euch, wann sieht man euch, wo kriegt man die Tickets?
Also, unser Stück dann sieht man am 17. und 18. Juli und es wird auch noch einen Termin im August geben und den werden wir euch noch geben für die Shownotes, diesen Termin. Genau, das sind die Termine, immer um 20 Uhr, 17. 18. Juli, 20 Uhr in Pellendorf. Das ist ein bisschen außerhalb von Schwechat. Und es ist Open Air, es ist eine Open Air Bühne. Und Karten gibt es über Event Frog. Und da wird es den Link, werden wir euch auch weitergeben. Und auf Instagram findet ihr uns auch auf Dann Theater.
Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr kommt und dieses Stück mit uns durchlebt und mit uns erlebt.
Dann bleibt es mir noch zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Vorbeikommen, fürs Erzählen eurer Geschichte, eurer gemeinsamen Geschichte, fürs Lustmachen auf Theater und für ein selbstgeschriebenes Theaterstück mit euch. Wer sich unsere anderen Folgen anhören will, zum Beispiel alle Folgen mit der Michaela, findet die auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter www.mitmichundzucker.at.